Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast. Das ist Folge 105 und der zweite Teil des Interviews mit Carsten von Intrapreneur. In der ersten Episode haben wir uns über Carstens Reise als Unternehmer unterhalten, wie früh er schon angefangen hat, Geschäftsideen, Kreativität und ja, seinen ganz eigenen Begriff von Arbeit zu formen, und führen dieses Gespräch nun weiter, wie er das Ganze mit seinem Gründerteam im Unternehmen macht und auch darüber hinaus. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst, ihn bewertest und weiterleitest, und wünsche dir viel Spaß mit der zweiten Folge dieses Interviews mit Carsten.
Beschäftigt, und das bezieht sich aber auch systemisch auf die gesamte Organisation Intrapreneur, also was für ein Arbeitgeber wollen wir sein, so wie viel von dem, was wir predigen oder erzählen oder teilen, leben wir eigentlich selber, und wo sind so unsere eigenen blinden Flecken vielleicht, und wie gehen wir damit um, wenn die aufgedeckt werden, finden wir das gut, wollen wir die verändern, oder sind wir eigentlich genauso wie jede andere Organisation auch, wo wir die dann irgendwie so versuchen zu verstecken, und das immer wieder zu reflektieren, das finde ich total spannend, und das, ja, das bewegt mich auf jeden Fall immer wieder. Ja.
Sehr gut, vielen Dank fürs Teilen, ist natürlich eine Vorlage, darf ich, wenn ich darf, noch ein bisschen näher reingehen, weil super spannend, ihr seid ja mit allen Methoden gewaschen und wendet sie an bei den Kunden. Das heißt, was würdest du denn sagen, was hast du für ein Führungsstil oder was habt ihr für eine Organisationsform? Also seid ihr familiär grün oder Start-up rot und ist da viel Energie? Oder also wie würdest du dich da selber betrachten?
So eine Frage, die man eigentlich eher dem Team stellen müsste, ne? Weil ich das ja wahrscheinlich jetzt sehr aus der Ambition heraus beschreibe, genau. Aber ich glaube, was das ganz gut beschreibt, ist, dass wir drei als Gründerteam sehr, sehr unterschiedlich sind. Also als Personen. Wir haben ganz unterschiedliche Profile und auch unterschiedliche Blickwinkel auf Themen, und dementsprechend herausfordernd kann das manchmal für Mitarbeitende sein, zu verstehen, okay, was wollen die drei jetzt so von uns? Also ich würde schon sagen, das Klassische an unserem Unternehmen ist schon, dass es eine inhabergeführte Organisation ist. Also es gibt eine Form von Führung und es gibt eine Form von Geschäftsführung und es gibt auch Aufgaben, die klar dort verortet sind und nicht selbst organisiert im Team verortet sind. Und das sind, glaube ich, auch so viele der Themen, wo wir noch besser werden können und wo man immer mal so Spannung spürt. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viel, was ich sagen würde, was so das Operative und das Tägliche angeht, was absolut selbst organisiert in rollenbasiertes Arbeiten überführt ist. Also wir haben sehr transparente Rollen. Jeder weiß eigentlich sehr genau, was seine Rollen sind, wofür er verantwortlich ist, wie er das lebt, wie er das umsetzt und so weiter. Und da ist es dann, würde ich sagen, sehr kollaborativ und sehr unterstützend. Und dann gibt es, wie gesagt, nochmal so ein bisschen so eine etwas klassischere Welt, die das so beimixt. So könnte man es vielleicht ganz gut beschreiben.
Ja, finde ich gut. Das heißt, aber macht ihr OKRs, also in irgendeine Form von Zielvereinbarung oder ähnliches?
Das ist eine gute Frage. Also wir machen Strategie im Sinne von, dass wir uns Ziele setzen. Ich glaube, aufs Quartal runter bringt wenig in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind, weil eigentlich das, was uns den Rhythmus vorgibt, sind Projekte, die wir machen mit unseren Kunden. Die haben natürlich Ziele, und da begleiten wir die dementsprechend aufgrund dieser Zielvorgabe. Und dann gibt es natürlich sehr wenig Zeit dann im Alltag noch, die dann dafür bleibt, irgendwie andere Themen voranzutreiben. Deswegen ist das immer so ein bisschen antizyklisch, würde ich fast sagen, was dann so intern passiert und dann was beim Kunden passiert. Aber wir nehmen uns eher so fürs Jahr, nehmen wir uns Themen vor, und die verändern sich natürlich dann übers Jahr, und jedes Quartal schauen wir uns die so ein bisschen an und gucken, was wir damit machen. Und probieren auch da immer unterschiedliche Wege aus. Also ich würde sagen, haben wir uns noch gar nicht so richtig festgelegt. Es gab Jahre, wo wir sehr kollaborativ alle mit reingenommen haben. Und dann gab es Jahre, wo wir sehr bewusst gesagt haben, dass da kümmern wir uns drei drum, gar nicht um jetzt irgendwie Macht zu konzentrieren, sondern eher um Freiheit zu geben, um zu sagen, so, da müsst ihr euch gar nicht drum kümmern. Ihr könnt quasi hier euren Arbeitsalltag so gestalten, und wir kümmern uns quasi um andere Themen, die jetzt hier gar nicht so relevant sein müssen, beispielsweise. Und das, deswegen ändert sich das immer mal wieder so. Ich finde, das ist eine große Reise. Ich merke das immer, wenn ich dann so Seiten lese von Unternehmen, die das so sehr klar beschreiben, so, das ist unsere Organisation, das ist unsere Kultur, dass ich das zum einen total attraktiv finde und zum anderen aus der eigenen Erfahrung weiß, so ganz 100% kann das eigentlich nicht funktionieren, weil es eigentlich ein konstantes Verändern ist, wie eben so ein Organismus halt funktioniert ganz oft,
Ja, total. Ich meine, wenn man jetzt gerade Netflix ist, ich glaube, das war der letzte Guide, den ich gelesen, oder dieser Cultural irgendwie Guide, den Netflix rausgegeben hat, oder da gibt es ja mal wieder, hier, wie heißt der Spielehersteller noch mit Half-Life, Strive oder so?
Ja, so Half, glaube ich, heißt der.
Half. H-A-L-V.
VE oder so. VE. Aber das ist ja auch alles schon ein paar Jährchen her. Da war das, das mal Manifest. So ein ganz großes Thema.
Wo ist das nächste Manifest? Ja. Wir brauchen wieder eins. Ja. Guck, wir haben eine Zeit. Kannst du jetzt schreiben. Kannst du machen.
Ja, aber wie gesagt, ich frage mich halt, ist das die Zeit für sowas? Also für so starke, explizite Festschreibungen? Oder ist es eben gerade die Zeit, wo eben es dogmafrei möglich ist, Dinge zu kombinieren, ohne sich dafür quasi zwangsläufig immer so erklären zu müssen. Ne? Also deswegen, ich finde das gerade einfach ganz interessant, dass es vielleicht einfach gerade eher ein Moment ist, wo irgendwie Dinge halt miteinander und parallel leben müssen. Und wir wahrscheinlich als Menschheit einfach verstehen müssen, dass du halt im Paradoxon lebst. Die ganze Zeit und da nicht raus kannst.
Ambiguität.
Und genau, und das Spannende ist, das kann ich bei der Arbeit sehr gut und zu Hause gar nicht. Also ich habe gerade wieder eine riesige Diskussion laufen gehabt, weil wir irgendwie gesagt haben, oder meine Frau gesagt hat, ich würde so gerne irgendwie das umstellen im Wohnzimmer und ich habe mir einen Plan gemacht und das ist irgendwie so der Plan und ich merke so richtig, ich kann das gar nicht hören. Also sie kann das quasi, wir können das machen und dann kann ich wiederkommen, dann ist es anders und dann kann ich mich ans Neue, kann ich mich dann gewöhnen, aber der Prozess, also der Veränderungsprozess im Privaten, fällt mir viel schwerer als bei der Arbeit. Da ist es für mich total normal und da kann ich da sehr gut mit umgehen. Das ist sehr, sehr spannend.
Das heißt, du brauchst dein Nest.
Ja, wahrscheinlich ist es das, was einem halt dann die Konstanz gibt. Das
Schnuffeltuch, die Kuschelecke.
Ja, genau, die Konstanz gibt, um dann das andere zu ermöglichen. Ich weiß es nicht.
100%. Also ich kann dir ganz klar sagen, wenn ich nicht mit dieser 100%igen Fokus und der Freude, Kreativität in der Einrichtung, auch in der, weil wir sind ja, es ist ja quasi meine privatgeschäftliche Wohnung, ja, meine GmbH ist hier eingezogen und so weiter. Ich mache die Podcast hier auf dem Sofa, aber es ist enorm wichtig. Und da muss ich auch ganz klar sagen, wann ist Schluss und wo ist mein privater Raum und etc. Ich kann auch nicht ständig beim Kunden rumhängen. Es geht nicht. Also ich war ja noch bis im letzten Jahr recht lange bei Adidas, Herzog und Aurach und Irrer Campus, wahnsinnig spannender Kunde und so weiter. Geil, aber ey, nur in Hotels rumhängen und sonst was. Also in der Welt, wo du gerade immer, kamst du dann ja aus der Pandemie, das war so ein bisschen so, es war dann auch schön zu reisen unterwegs sein, aber ich erinnere mich auch an die Zeit davor, wo das einfach, das ist viel zu wild. Also ich brauche diese Ruhe, weil wenn du andere anregst, sich zu verändern und Transformation zu leben, klar, du brauchst irgendwie den Gegenpol. Ne? Also das sehe ich ganz klar. Ich habe auch, klar bin ich extrovertiert, habe viel Energie, bin viele Startenergie. Das fand ich übrigens auch ganz spannend. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, so Unternehmertypen und auch Führungskräfte, so wie wir, die also so eine hohe Initialenergie reingeben in Dinge, also dass Ideen umgesetzt werden. Um die Ideen selbst, ehrlicherweise, mache ich mir keine Sorgen, weil die habe ich ja eh ständig. Aber umsetzen ist ja das Thema. Und diese Energie, das muss ich sagen, und das sehe ich bei dir definitiv genauso, die bringen wir auf und ey, das ist ja quasi Lebenszeit, oder?
Ja, ich denke
halt. Brauchst du einen Ruhepol?
Ja, ich denke halt immer in dem Zusammenhang, vielleicht müsste man das stärker nochmal in so Veränderungsprojekte integrieren, dass man Menschen eher hilft, so die Ruhe im Alltag oder im Privaten irgendwie dann aufzubauen, um dann dementsprechend irgendwie andersrum in der Arbeit zu sein oder halt irgendwie nochmal stärker diese Ganzheitlichkeit besser zu verstehen, ja. Finde ich einfach total spannend. Also vielleicht können auch viele Menschen schlecht mit Veränderungen bei der Arbeit umgehen, weil eben viel Veränderung in ihrem Familien- oder persönlichen Alltag da ist. Und das, finde ich, ist jetzt kein großer Diskurs, den wir so führen, wenn man irgendwie so Change-Management-Projekte macht oder so. Deswegen eigentlich spannende Perspektive.
Ja, ich meine, das wäre das Thema Ganzheit, ne, was wir von Frederic Laloux's Reinventing Organization kennen, dass er sagt, Evolutionary Purpose, aber auch Wholeness. Also so, du bist halt nicht nur mit deiner professionellen Maske im Büro. Etwas, was natürlich bei Projekten, da kann ich auch ganz klar sagen, also bei eher traditionellen Baufirmen, wo es wirklich um Baugründe, das ist da machst du keine Check-in-Runde, wo du dann sehr viel Privates teilst. Das ist einfach nicht. Das ist nicht gelebt, da gibt es keinen Habitus für, aber absolut, ja. Lass uns gerne mal so ein bisschen in so ein paar Erkenntnisse und Ideen, in denen ihr gerade unterwegs seid, weil ich das auch sehr spannend finde, eintauchen. Du hast vorhin gesagt, das Thema, dich interessieren Tools gerade, weil da viel auf dem Markt unterwegs ist, hast du ein bisschen im Vorgespräch gesagt, so auf Thema Podcast oder du hast das Thema Performance-Tracking und sowas angeschlossen. Also sind das gerade so Data-Themen, die dir so eintaucht, mit denen ihr gerade viel macht, oder?
Ja, also ich glaube, ein großes Thema generell für diese ganze Personalwelt ist das Thema Mitarbeiterbindung. Ich glaube so, wir haben die letzten Jahre viel über immer den Gewinnungsteil gesprochen, da gibt es ja viel mittlerweile auch viele, viele unterschiedliche Anbieter, die sich damit beschäftigen, wie kann man irgendwie noch besser Recruiting machen, die Candidate Experience umbauen, noch toller irgendwie Instagram-Werbung schalten und so weiter. Aber ich glaube, der Hauptpunkt, den, glaube ich, gerade viele beschäftigen, zu Recht ist so, okay, wie binde ich die Menschen denn dann auch, dass die hier gerne bleiben und yes. Wie kann ich das machen über, also nicht nur mit Gehalt und mit irgendwelchen Obstkörben, sondern irgendwie mit mehr. Ne? Das Büro fällt auch echt mittelfristig halt. Eher weg als irgendwie Argument, zumindest solange irgendwie das hybride Arbeiten irgendwie noch so ein bisschen vorherrscht.
Die Urban Sports Mitgliedschaft.
Ja, das und genau, es. Dann gibt es halt so neue Entwicklungen und das irgendwie, ich merke, dass das, da fehlt es irgendwie total an Kreativität und auch so an Liebe bei diesem Thema, würde ich sagen. Und das finde ich total interessant, weil eben auf der einen Seite die Daten da sind. Also wenn ich das vergleiche mit vor 5 oder 6 Jahren, da hast du quasi nichts gehabt, mit dem du arbeiten konntest. Jetzt hat jeder seine Tools, seine Umfragen, seine Kommentarspalten. Also man kann total viel ziehen, aber merke halt, dass gerade viele, auch große HR-Bereiche, weder Kompetenz noch Kapazität haben, sich wirklich damit zu beschäftigen. Außer zu sagen, unser Employee Net Promoter Score ist diesen Quartal besser oder schlechter als das letzte. Das funktioniert noch, aber alles darunter wird quasi gar nicht im Detail angeschaut. Das nehme ich wahr und gleichzeitig eben so eine enorme fehlende Kreativität oder auch Unkonventionalität, da wirklich neue Lösungen zu entwickeln. Und die braucht es aber, um eben im Fachkräftemangel irgendwie voranzukommen. Und das versuchen wir zu verbinden, indem wir uns eben viel mit dem Thema Employee Experience beschäftigen und der Frage, wie man eigentlich so Wow-Momente schaffen kann im Leben von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen natürlich. Und das hat eben dann damit zu tun, stärker zu verstehen, okay, was können wir eigentlich aus bestehenden Daten rauslesen, was können wir mit qualitativen Methoden noch ermitteln aus der Organisation und wie können wir das dann wieder eben mit kreativen Methoden, mit Design Sprints und Co. wirklich in ja, Momente überführen, die vielleicht auch ganz klein sind. Also das muss jetzt nicht immer das neue Leadership-Programm sein oder so, sondern das kann auch sein, beispielsweise jetzt in einem Projekt, wo das irgendwie Thema war, wie können wir exzellente One-on-One-Gespräche gestalten. Also wie sieht ein großartiges Einzelgespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter aus? Oh, und wie können wir feststellen, dass alle 2 Wochen ein solches Gespräch haben? Und wie können wir dafür die Qualität verstellen? Wir machen sonst nichts, nur das. Wie verändert das Engagement und Bindung? Und solche Themen irgendwie rauszuarbeiten und dann halt aber nicht nur da stehen zu lassen, weil das passiert, glaube ich, ganz oft auch in der Beraterwelt, sondern dann in den Schmerz rein, bis es angekommen ist im Alltag und messbar wurde, das dann durchzuhalten und durchzugestalten, das finde ich total beeindruckend. Und damit beschäftigen wir uns, das ist so ein Thema, mit dem wir uns gerade viel beschäftigen. Also Employee Experience, Wow-Momente schaffen, Mitarbeiterbindung fördern, ist so ein Schwerpunkt.
Spannend. Das heißt, ich meine, warum ist das wichtig? Ich habe da mal Studien gelesen, die sozusagen höchste Kündigungsrate ist bei New Joinern innerhalb der ersten 90 Tage. Ne, so das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die Zahlen. Also die exakten Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber wir haben uns damit beschäftigt und es war genau das. Du bist dann wieder weg, weil du ganz schnell merkst, die Führungskraft ist nicht das hier und da und dann, angewärmt, aber ist nicht das Richtige, das war's.
Ja, klar, also dieser Onboarding-Teil ist super wichtig, sicherlich. Gibt aber auch also so viele Fragen, die halt damit reinspielen. Natürlich die Frage von Umgang mit unterschiedlichen Mitarbeitergruppen auch, ne, unterschiedlichen Lebensphasen, wie gestalten wir das? Offboarding ist ein Thema, wo sich keiner rantraut. Also haben wir jetzt die letzten Jahre viel Projekte tatsächlich zugemacht. Nicht, weil irgendwie alle Leute Lust haben, Menschen zu kündigen, sondern einfach, um herauszufinden, wie kann man diesen Moment menschlich gestalten, auch wenn es ja 100%. Eigentlich ein Abschiedsmoment ist. Ja. Und was kann man zum Beispiel aus, weiß ich nicht, Abiturabgängen oder aus Abschiedsfeiern oder ja, aus all diesen Momenten, du hast ja immer wieder Abschiedsmomente im Alltag, aber was kann ich daraus lernen, um den Abschiedsmoment aus der Arbeit großartig zu machen? Egal, ob es jetzt in den Ruhestand ist oder zu einem anderen Unternehmen. Und wie kann ich bestenfalls sogar noch irgendwie Momente einbauen, die potenziell die Möglichkeit reinbringen, auch wieder zurückzukommen, ohne sich dann komisch dabei zu fühlen. Da steckt so viel drin und da gibt's nichts zu. Das ist total interessant. Also weder Best Practices noch irgendwie Studien zu, so wird ganz wenig drüber gesprochen, weil das halt so ein ganz emotionaler Moment ist, wo alle Unternehmen sich so ein bisschen zurückhalten und da reinzugehen, genau in diese Schmerzpunkte dann reinzugehen, zu gucken, wie kann man da was Geiles entwickeln, was es noch nicht gab. Ich glaube, da steckt so viel Innovationspotenzial noch drin.
Toll. Auch für alle, ne? Also so für Kündigung, aber auch für Menschen, die selbst kündigen oder in Ruhestand gehen oder ähnliches, da einfach einen auch würdigen Abschied zu haben, wo man sagt, Ich konnte jetzt gar nicht mehr Tschüss sagen. Also der Mail-Account war schon direkt zu und das Diensthandy musste abgegeben werden. Das Sicherheitsdienst hat ihn oder sie zur Tür begleitet. Sind das so diese Momente mit hier, wie kennst du noch, Up in the Air, George Clooney, der Outplacement-Berater. And please, don't forget your security ID. Ja. We also need that one.
Ja, du konntest ja jetzt gerade in den letzten Jahren da total viele spannende Cases auch live miterleben, weil ja Menschen anfangen, ihre Kündigungsgespräche live mitzuschneiden. Beispielsweise dann auf TikTok oder so. Ne? Gibt's ja unter so Quit, es gibt so einen Hashtag QuitTalk und da kann man sich das quasi richtig wie eine Sozialforschung, kannst du dir eine Kündigung nach der nächsten angucken und gucken, wie unmenschlich das teilweise dann noch, insbesondere im Videocall, rüberkommt und was du daraus dann eben mitnehmen kannst, um es besser zu gestalten. Also da kann man viel draus lernen.
Ah, ist denn nicht geil. Das ist, also schrecklich natürlich, aber für mich sozusagen als Berater oder als Experte in dem Bereich, der so drauf guckt, diese Kälte, dieses so sich an den Leitfaden halten und dann so plötzlich so weicht dann so jede Menschlichkeit und man sagt, man würde sich jetzt auf die Performance des letzten Quartals beziehen und dadurch ergeben sich einfach keine Möglichkeiten der, also so dieses, wenn das so entmenschlicht wird dann, ne, wenn die Kommunikation dann plötzlich so einfach so eine Kühle bekommt. Das war gerade bei Adidas auch zum Beispiel ganz spannend zu sehen. Extrem guter Job in der Diversity, extrem guter Job auch in der Innovation, aber es gibt so einen Konzern, Rat dabei, der einfach absolut kalt und unmenschlich war, muss man ganz klar sagen. Ja, also.
Ja, ich meine, da kommt natürlich auch so Arbeitsrechtsperspektiven spielen da natürlich dann eine Rolle.
Ja, gut, klar. Und das ist auch
kann man auch alles nachvollziehen, ne? Aber ich glaube einfach, also unabhängig davon, dass das so ist, sich irgendwie Gedanken darüber zu machen, wenn wir eben in einem Mangel von Fachkräften leben, dann kann das halt nicht die Realität sein. Nee. Also es funktioniert einfach nicht. Wir müssen da neue Wege gehen und da halt irgendwie einen Beitrag zu leisten, das wirklich so zu machen, dass Leute halt gerne bei Organisationen arbeiten und da sich auch wohlfühlen, aber nicht nur wohlfühlen, um dann sich da zurückzulehnen, logischerweise, sondern um dann wirklich auch Höchstleistung bringen zu können, da die richtigen Perspektiven für zu geben, da ist, glaube ich, noch viel, viel zu tun.
Also ich erinnere mich an ein Interview 2012, Manuela Scheuberger, glaube ich, Rehau heißt das Unternehmen, machen viel im Anlagenbau bei Maschinentechnik in Österreich und das war auf der Social Media Recruiting Konferenz in Wien, da wo ich Ali kennengelernt habe von Watchadoo und Manuela hat einen Talk gehalten zum Thema menschliches Outplacement mit Herz und hat genau darüber gesprochen und das fand ich irre, weil das 100%, was du sagst, sie hat gesagt, sie hat Fotoshootings organisiert für die Mitarbeitenden, das waren teilweise Leute, die im Werk gearbeitet haben, die ja gar kein Foto von sich haben, weil die da einfach seit 20 Jahren sind und so. Also es ging halt um eine große Ausstellungswelle, weil sie sparen mussten. So, und die hat wirklich die persönliche WhatsApp-Nummer der Kolleginnen mitgenommen, sie angeschrieben, sie eingeladen, dann das Shooting organisiert, den Lebenslauf gepimpt und sich angeguckt, wie kann das noch besser aussehen und wirklich in die Bewerbungsphase reingegangen. Als Personalerin, die gerade Mitarbeiter kündigt. Also, das war irre. Ja. Also, und das muss ich aber auch sagen, es war eine persönliche Leistung und ein Engagement dieser Frau, die gesagt hat, das können wir nicht so einfach machen, wir müssen das menschlich gestalten. Und dann muss ich sagen, hat mich wahnsinnig berührt, weil es ist halt so viel Potenzial da, wenn du die Menschlichkeit mit reinnimmst und einfach. Wenn du Services entwickelst, die halt wirklich Menschen berühren. Ja. So wie du gesagt hast, mit dem 1:1-Gespräch, mega spannend, weil da ist auch extrem viel Potenzial. Super tolle Sache. Hast du noch ein bisschen mehr? Also was sind so Erkenntnisse, die du teilen kannst? Was vielleicht passiert ist bei Kunden, wo du sagst, haben wir uns angeguckt, haben wir innoviert, haben wir über eine Design-Journey uns mal, ne? Magst du da noch was teilen?
Also ich meine generell, um das auf das Thema einzugehen, was ich daran so schön finde, ist halt, dass das halt kein Trend ist, also so trendlos, ne, sich irgendwie mit diesen Themen zu beschäftigen, das finde ich total schön, weil das halt nicht so ist, so, wir müssen jetzt irgendwie uns um dieses neue Thema kümmern, sondern nee, das gehört schon immer dazu. Ja. Es nimmt nur jetzt natürlich aufgrund der Datenlage sozusagen, was es an Arbeitnehmern da draußen gibt, mehr Druck auf. So, das ist, glaube ich, warum das jetzt gerade nochmal rauskommt. Und also dieses Offboarding-Thema auf jeden Fall eins, was uns sehr beschäftigt hat, auch so das Thema Fotoshooting, das haben wir auf jeden Fall auch schon mal durchgemacht sozusagen. Wir haben einen Moment gehabt in einem Projekt, das war, glaube ich, also das war bei SAP, ging es auch um Moments That Matter, wo dann einer von, glaube ich, 10 Momenten, die dann so sich so auf die Shortlist bewegt haben, die wir designt haben, sich sehr stark damit beschäftigt hat, wie sieht der Tag oder die Woche aus, bevor ich aus einem Sabbatical, einer Elternzeit, einer Pflegezeit zurückkomme. Also man wird ja üblicherweise jetzt aus einer Prozesssicht, würde der Personaler sagen, ja, Elternzeit, das muss organisiert sein, wie es abläuft. Und dann muss organisiert sein, wie die Person wieder eingearbeitet wird, wenn sie zurückkommt. Macht auch total Sinn, aber so in den Fokusgruppen, im Gespräch mit den Menschen ist eher herausgekommen, die Sorgen entstehen, wenn ich weiß, in 3 Wochen oder in 2 Wochen oder in einem Tag bin ich wieder zurück beim Arbeitsplatz, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie das da so ist. Und was macht das so mit mir und auf was muss ich achten und sind noch die gleichen Leute da und was werde ich eigentlich arbeiten und so. Also diesen Prozess sozusagen neu zu gestalten, ist ein krasser Wow-Moment, der wahrscheinlich jetzt auch nicht SAP-spezifisch ist, sondern sehr übertragbar auf andere Momente. Das ist so ein Thema, mit dem wir uns da sehr intensiv beschäftigt haben. Dieses Thema Einzelgespräche, One-on-One-Gespräche, das war in einem anderen Projekt eben so ein sehr starker Fokus.
Und was waren da Erfolgspunkte? Also was hat es zum Wow-Moment gemacht?
Diese Einzelgespräche, meinst du? Also ich glaube eher andersrum, das war in der Realität ein Negativmoment, dass wir eben so viel, auch durch Fluktuationen und Führungskräfte, die viel zu viel zu tun haben und zu wenig Erfahrung haben, eben diese Gespräche gar nicht stattfinden und du dadurch dich echt als Mitarbeiter relativ schnell sehr, sehr lost fühlst. Und du könntest jetzt eben, typischerweise würde HR wieder auch da anfangen, Initiativen und Projekte aufzusetzen. Also wir kümmern uns jetzt um, weiß ich nicht, die mentale Gesundheit aller Menschen oder wir versuchen jetzt für alle jungen Mitarbeiter irgendwie nochmal eigene Programme zu bauen, wo die sich so selbst organisieren können. Und das macht auch sicherlich alles Sinn. Es ändert aber das Problem nicht, dass ja jemand einfach Anerkennung und Wertschätzung und persönliche Entwicklung spüren will. Und das kann ich eigentlich durch ein Programm nur unterstützen. Aber ich kann dafür eben ein Ritual schaffen, wo das regelmäßig Thema ist. Und nur das zu sagen, ist natürlich das eine, sondern wir haben dann natürlich sehr viel Zeit investiert, wirklich zu sagen, wie muss denn so ein Gespräch aussehen, welche Inhalte müssen da drin sein und können die immer gleich ablaufen, wie müssen die gestaltet werden. Und dann haben wir das auch ganz stumpf getestet, also uns dann so eine Testgruppe von Führungskräften rausgesucht in der Organisation, die das mal 3 Monate gemacht haben, die Feedback darüber gegeben haben, wie das für sie war. Die Mitarbeiter haben Feedback darüber gegeben, wie sie das wahrgenommen haben. Dann haben wir so einen hypothetischen ENPS gemessen, also so, wenn das der Alltag wäre, wie würde sich deine Empfehlung dieses Arbeitgebers weiterentwickeln, um dann eben zu schauen, ist das was man einführen sollte oder nicht. Und da merke ich halt, das macht total viel Spaß, eben dann auch in diesen Momenten so datengetrieben, wie es eben nur möglich ist, dann auch zu sein. Das ist eine gute Sache.
Spannend. Lass uns einen Schritt weitergehen. Wir kommen nämlich an die Ende das Ende unserer Reise. Weil es mich selber auch nochmal interessiert, du hast es eben im Vorgespräch auch kurz gesagt, das Thema 4 Stunden Arbeitswoche, da bist du jetzt gerade so viel draußen, da macht ihr so viel, das ist die Initiative, was macht ihr da?
Also 4 Tage, 4 Stunden.
Entschuldigung, ja, ich war bei Tim Ferriss.
Genau, die machen gar nicht, die arbeiten dann gar nicht mehr. Nee, genau, also wir haben bei Intrapreneur schon ganz lange selber eine 4-Tage-Woche seit 7 Jahren, weil wir die bei uns irgendwann mal eingeführt haben, weil wir gemerkt haben, dass sich alles mit Projekten füllt. Und man nie an einen Moment kommt, wo man mal Zeit zum Nachdenken hat und zum Reflektieren und irgendwie neue Themen entwickeln. Und haben dann da bei uns ganz viel ausprobiert, wie könnten wir das irgendwie ändern und haben gemerkt, das klappt alles nicht, wir müssen dann noch radikaler sein, einfach einen Tag aus dem Kalender killen, der quasi kein Arbeitstag mehr ist. Das, wie gesagt, war, da gab es dieses Thema, glaube ich, so noch gar nicht. Also ich habe da ist gelebt, aber niemand wusste, dass das jetzt irgendwie so mal irgendwann so groß oder so relevant wird. Und das ist dann uns erst aufgefallen, ich glaube so 2017 oder 18, weil wir dafür dann einen New Work Award damals von Xing noch gewonnen haben, dass wir eine 4 Tage noch haben. Also ein Arbeits-Award für weniger Arbeit.
Da das Video immer noch mit Wolfram Sauer.
Genau. Und mit
der
Thomas Sattelberger.
Der sehr offensichtlich an dem Award rumnestelt die ganze Zeit in dem Video.
Vielleicht hätte er den auch gerne. Wolfram, möchtest du auch gerne diesen Award haben? Naja, und das war also so der Moment, wo wir gemerkt haben, ach, das ist ja interessant, das interessieren andere, interessiert das auch, wie man eben so Arbeit gestalten kann. Und dann gab es ja letztes Jahr um diese Zeit eigentlich so eine große Ergebnisveröffentlichung von der Studie aus England, wo, glaube ich, so knapp 60, 65 Firmen eine 4-Tage-Woche getestet haben und also wirklich heftigst positive Erkenntnisse daraus gewonnen haben. Also Gesundheitstage 20% runter, Bindung und Loyalität hoch, Produktivität gleichbleibend oder höher, also wirklich heftigste Zahlen. Und dann guckt man sich das ein bisschen genauer an und merkt zum einen, okay, man kann eben nicht genau rauslesen, sind die Zahlen jetzt für alle Branchen gleich oder unterschiedlich. Dann merkt man, es sind eigentlich schon sehr viele Wissensarbeiter und Büroarbeiter dabei, also so Industrie, Fertigung, Handwerk, so, das ist da irgendwie nicht so groß im Mix drin. Und dann haben wir so gemerkt, okay, das Thema interessiert viele, aber die Zahlen sind halt nicht übertragbar auf Deutschland. Was können wir denn da irgendwie machen? Und dann haben wir Kontakt aufgenommen zu der Organisation, die das macht im Ausland. Das ist eine globale Non-Profit-Organisation, die das quasi umsetzt in allen möglichen Ländern, und haben gefragt, ob die das nicht auch in Deutschland machen wollen. Mhm. Und dann war das so ein glücklicher Zufall, dass die eigentlich gerade nach einem Partner gesucht haben, mit dem sie das machen können, und wir uns da so ein bisschen gefunden haben. Und wir sind die erste Studie zu dem Thema, die nicht englischsprachig ist, was eine riesige Herausforderung ist, weil auch alles an Material, an Wissen, an Ressourcen, was diese Organisation schon gesammelt hat, alles auf Englisch ist und kaum auf Deutsch. Das heißt, wir hatten da jetzt echt das letzte halbe, dreiviertel Jahr viel an Vorbereitungsarbeit zu leisten, um irgendwie dieses Programm aufzubauen. Und ich glaube, so der größte Erfolgsfaktor davon, dass das jetzt funktioniert, ist, dass wir einen Beirat gegründet haben, wo wir die Befürworter und die Gegner eines solchen Projekts zusammengebracht haben. Das heißt, ich habe regelmäßige Beiratstermine mit einer Vertreterin von IG Metall, die ja sehr große Befürworter der Vier-Tage-Woche sind und auch jetzt im Chemiebereich da sehr für gekämpft haben. Und dann mit einem Strategieleiter eines Arbeitgeberverbands, der genau das Gegenteil sagen würde, oder wo sein Chef gesagt hat, wir sollen irgendwie wieder mehr Bock auf Arbeit haben und Bock haben, wieder irgendwie eher 50 Stunden zu arbeiten. Und so diese Gegensätze, da sind noch andere Personen dabei, zusammenzubringen und zu sagen, es geht gar nicht darum, ob ich jetzt Fan der Vier-Tage-Woche bin oder Hater, sondern es geht darum, überhaupt mal Daten zu haben, damit wir da neutral drüber sprechen können, weil das ist ja gefühlt gerade in jeder Talkshow Thema, aber nur subjektiv. Also wo irgendwelche Unternehmer sagen, wir jetzt sind alle faul und keiner will mehr arbeiten. Und andere sagen so, nö, ich finde das super, ich finde das eine tolle Idee und nichts dazwischen. Und da können wir jetzt im besten Fall dann im Oktober diesen Jahres dann eine Erkenntnis gewinnen, weil jetzt 6 Monate lang 45 im Unternehmen das mal ausprobieren und dabei teilweise Fitness-Tracker haben, teilweise Haarproben abgeben, Umfragen beantworten, Wahnsinn. Interviews führen. Also wir können da einfach
also so Blutuntersuchungen, Haarproben, ja, Güte.
Die Universität Münster ist da unser Forschungspartner oder unsere Forschungspartnerin mit der Julia Backmann, das ist so die Professorin dafür, die Transformation der Arbeitswelt, und die ist absolute Granate, weil die da wirklich mit einem 10-köpfigen Team sowas von Vollgas gibt. Also das will ich gar nicht auf meine Kappe nehmen, sondern da sind die wirklich absolut grandios, und genau, da wird neben eben Umfragen und Interviews, so wie das auch in anderen Ländern ist, eben stark nochmal drauf geschaut, dass wir wirklich harte Daten bekommen. Und ich glaube, 200 Teilnehmende kriegen so ein Fitnessarmband und geben quasi ihre physiologischen Daten weiter, also schlafen sie besser, sind die weniger gestresst etc. Und dann gibt es nochmal einen großen Anteil an Personen, die freiwillig Haarproben abgeben, um zu schauen, verändert sich der Hormonhaushalt durch beispielsweise mehr Ruhe oder nicht, weil das ja am Ende die große Frage ist. So eine Vier-Tage-Woche ist ja nett, kann man ja machen, aber verändert sich dann eben die Produktivität negativ, was ja gerade so volkswirtschaftlich der große Argumententopf ist, zu sagen, wir machen quasi als Volkswirtschaft am Ende weniger. Ja. Weil wir eben auch einfach weniger arbeiten. Und was mich daran eigentlich so enorm herausfordert, ist eben zu verstehen, und das kennen wir natürlich aus unserem Alltag dann sehr viel besser, dass ja Output nicht gleich Outcome ist. Also Exakt. Nur weil ich irgendwie 50 Stunden arbeite, mache ich ja nicht mehr positive Effekte dadurch. Die kann ich auch in 30 haben. Und das ist noch gar nicht in der öffentlichen Debatte angekommen. Also da bin ich sehr gespannt, wo wir da dieses Jahr noch mit landen. Mit dem Thema.
Vielen Dank, dass ihr das macht. Wie großartig, weil enorm wichtig in einem Land, in dem Arbeit bedeutet, leisten und Gesicht ins Büro halten und Ja und Amen sagen, wenn der Chef was sagt, ist einfach eine absolute Katastrophe, wo ich will mich einfach nur hinlegen. Also wenn ich im Büro bin, möchte ich mich einfach nur irgendwo hinlegen und kurz mal 20 Minuten nichts tun. Ja. Und ich lese auch keine Mails, also ich entschuldige mich immer, weil ich habe also so als Agile Coach, die Rolle, die ich da habe, habe ich ja so Riesentermine, die ich immer so in so Events einchecke, so Refinements für alle oder keine Ahnung, Retrospektiven mit allen. Mhm. Und da habe ich so irgendwie 12 Termine von, die immer das gesamte Team, immer alle 40 Leute einladen. Das heißt, ich habe jetzt 2300 E-Mails ungelesen gelöscht, weil das irgendwelche Terminkalender-Antworten sind. So, also mein E-Mail-Postfach ist unbrauchbar. Ja. Und also meine Antwort darauf ist immer, ich lese die Mails nicht. Wenn ihr was von mir wollt, kommt zu mir persönlich oder chattet mich auf Teams an. Mhm. So, also alleine diese Erkenntnis zu sagen, ich arbeite natürlich auch vier Tage.
Du siehst, ja, ich komme da noch hin. Ich bin gespannt.
Ich komme da noch hin. Ja, darf ich es dir laut sagen, weil der Tagessatz ist schon auf 8 Stunden kalkuliert. Nein, aber es ist einfach so wichtig. Und ich habe ja das Flow Research Collective besucht vorletztes Jahr. Die hat ganz viel diesen Thema Flow und wann also den Flow-Zustand untersuchen. Und tatsächlich dieser One-Day-Month, den ich immer, diesen Flow-Day, wo ich sage, ich ziehe mich zurück und arbeite für mein neues Buch oder ähnliches. Das ist so krass zu sehen, wie oft wir uns selbst unterbrechen sonst. Ne? So, weil wir Meetings haben, weil wir die Mails checken, weil wir irgendwie auf das Telefon gucken. Und es ist einfach auch so Wahnsinn, alleine erstmal Luft zu haben und nicht den ganzen Tag voller Meetings zu haben oder ähnliches. Also finde ich toll, dass da sogar Hormonspiegel gemessen wird.
Ich meine, das Spannende an dem Projekt ist halt eben, dass da halt dann nicht nur Menschen wie du und ich mitmachen, sondern halt Handwerksbetriebe, Kindertagesstätten sind da mit dabei, ja, Industrie, teilweise Fabrikorte, irgendwie Fensterhersteller, also da ist natürlich diese Frage noch sehr viel komplexer als jetzt bei dir oder mir, wo man irgendwie sagen kann, okay, dann organisiere ich mich halt ein bisschen besser. Also deswegen ist es schon, es wird schon sehr spannend sein, was da für Erkenntnisse draus entstehen. Und sicherlich werden wir auch da Erkenntnisse haben, wo das eben nicht passt oder nicht umsetzbar ist. Und am Ende geht es uns darum auch gar nicht per se, sondern es geht natürlich darum, einfach nur zu zeigen, Arbeitszeitflexibilisierung spielt eine große Rolle. Und da muss es neue Ansätze geben. Und wir müssen so ein bisschen so durch unsere Konventionen durch, die wir irgendwie uns irgendwie aufgebaut haben und müssen da neue Wege gehen. Und eben das Schöne an dem Thema, auch im Vergleich zum Beispiel mit Homeoffice und so, ist, dass das halt eben nicht nur für elitäre 25% ist, sondern halt für die 100%. Und das ist, glaube ich, auch das, warum es dann irgendwie zum einen vielleicht so öffentlich ist, aber zum anderen auch so kritisch gesehen wird. Ich hoffe, dass wir eben durch dieses Jahr kommen, nicht dadurch, dass wir irgendwie jetzt irgendwie quasi so große Debatten aufbauen, sondern eher, dass wir einfach eine gute, neutrale Datengrundlage geben können, auf der man dann diskutieren kann, aber eben nicht mehr nach subjektivem Gefühl, sondern nach dem, Fakten, was man quasi an Fakten hat.
Nach Daten. Also ganz interessant, was sich sofort für mich aufdrängt, ist halt diese Glorifizierung und der Glaube an Prozesse und diese Frage, das war schon immer so, also es ist so eine Mischung, es ist so dieses, das wurde nicht in klare, also wenn es nicht kompliziert ist, dann kann es nicht funktionieren. Das ist das, was mich am meisten stört, wo ich sage, nee, genau das Gegenteil. Wenn es nicht so einfach ist, dass es sich fast von alleine tut, dann kann es gar nicht funktionieren. Wie willst du Veränderungen in ein Team bringen oder in eine gesamte Organisation, wenn es sich nicht fast von selber tut? Ja, und da muss ich auch sagen, das ist wie so eine Hörigkeit, die wir dann irgendwie, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich denke mal, dass wir da so ein bisschen geprägt sind, so 60er, 70er Jahre, Command and Control, so dieses so weiße Kittel, Doktoranden, keine Ahnung, dann auch die ganzen fürchterlichen Strategieberatungen, die die Unwesen trieben, dann in der Zeit auch immer so über Prozesscharts und sonst was, wo man wirklich, man glaubt, dass es komplex und kompliziert sein muss, damit es funktioniert. Und wo man auch denkt, so sag mal, Leute, ehrlicherweise, sag das Meeting einfach ab, geh da nicht hin. Was willst du da? Hör auf, mit diesen Leuten zu reden, weil das sind nicht deine Kollegen, die bringen dich nicht weiter. Kannst du mal in deinem Team dich engagieren und vielleicht mal gucken, dass ihr gemeinsam was fertig macht, was Sinn ergibt, was ihr euch, das könnt ihr euch übrigens selber ausdenken, da braucht ihr niemanden für. So, also da denke ich manchmal, und das ist, glaube ich, das Gute, ne? Deswegen werde ich auch immer diese Außensicht behalten, weil es einfach, um das streitbar zu machen, um zu sagen, nee, durchbrecht bitte immer wieder neu euren Habitus und eure Gewohnheiten und hinterfragt das, weil es macht eben keinen Sinn, sich in komplexen Matrixstrukturen, in Prozentzahlen aufzuteilen etc. Und übrigens auch nicht für Handwerkbetriebe. Also so dieses, wir machen es, das schöne Beispiel auch wieder Lalu, Burzorg, ne, in Holland. Diese Altenpflege nach Ernst & Young mit QR-Code und minutengenauen Stützstrumpfwechselbereich. Mehr Medikamente, Menschen sterben früher und die haben keine Lust mehr. Und dann einfach nur hinsetzen, Kaffee trinken mit den Leuten und fragen, haben Sie eigentlich Nachbarn, die für Sie mal den Einkauf machen können? Ich glaube, die wissen gar nicht, dass es mich gibt. Ach, wissen Sie, lassen Sie uns doch mal hochgehen und klingeln. Also so, dafür Raum schaffen, Gänsehaut, oder?
Ja, ich glaube, das ist halt das Schöne an diesem Projekt, auch die Unternehmen, die man schon so kennt, die eine 4-Tage-Woche eingeführt haben, gerade auch so im Handwerksbereich oder so, da sprechen halt die Inhaber sehr stark darüber, wie sich halt ihr verhalten und sie als Mensch, wie sie sich verändert haben. Und das erleben wir jetzt schon, jetzt ja nur die Planungsphase um, die haben ja jetzt alle erst umgestellt, aber wir erleben das, wie da halt andere Menschen teilweise vor uns sitzen, die halt schon ganz anders denken und handeln, weil sie halt erlebt haben, was für eine Energie da halt entsteht und weil sie halt merken, naja, so eine 4-Tage-Woche kann ich auch gar nicht als Chef umsetzen, da muss ja meine Mitarbeiter auch irgendwie fragen und die müssen ja selber Ideen entwickeln, wie man das machen kann. Zum Beispiel ein Orthopädie-Technik Unternehmen mit dabei. Da hat der Chef gesagt, ich hätte gerne eine 4-Tage-Woche, ich finde es eine gute Idee, für mich, aber auch für euch und ich glaube, da gewinnen wir die besseren Mitarbeiter zukünftig und so, super. Und dann haben die Teams sich zusammengesetzt, haben gesagt, schaffen wir nicht, aber 4,5 Tage können wir machen. Also eine Woche 4 Tage, dann eine Woche 5 Tage und das im Wechsel, das kriegen wir gut hin. Und dann haben sie da gemeinsam sich eine Lösung überlegt, wie sie das machen können. Und das finde ich total beeindruckend, ne? Also einfach diese Wege zu wählen, die halt am Ende kreativ die richtigen sind fürs Unternehmen. Da geht es auch wieder nicht um irgendeine dogmatische Lösung, sondern da geht es darum, schaffen die mit weniger Zeit die gleiche Produktivität und können damit quasi beweisen, dass es geht und dass wir halt irgendwie bereit sind für eine Wirtschaftswelt, die halt nicht sich an Grenzen hält. Das größte Problem dabei ist wahrscheinlich am Ende Bürokratie und Arbeitsrecht. Das wird wahrscheinlich zu reformieren sein in den nächsten Jahren, wenn wir da sowas
gab vornehmen. Gab es alles schon. Und wir haben auch das Thema Jobsharing und dann gehabt, das war in den 80ern groß. Es ist ja, nee, das geht wunderbar. Also ich weiß immer nur, wenn Volkswagen es schafft, auf agile Angebotserstellung umzuschwenken, dann geht alles andere auch.
Alles
ja?
möglich.
Also dann geht alles. Weil wenn der Laden das kann, ehrlicherweise, nee, klar, man muss es ja dann auch möglich machen.
Ja, aber du brauchst halt dann Menschen in dieser Welt, ne, in der Juristenwelt und in der Finanzwelt, die halt auch bereit sind, mitzuspielen. Und ich würde sagen, also ich bin total positiv überrascht, dass so viel Interesse dafür da ist. Und gleichzeitig spürt man natürlich schon jeden Tag diesen Veränderungsgegendruck, den so eine Gesellschaft und so eine Wirtschaft auch so mit sich bringt. Ne? Also das ist schon, man spürt einfach, dass man in Deutschland ist bei diesem Thema, mit allem, was dazugehört, ja.
Was für eine spannende Heldenreise. Vielen Dank fürs Teilen. Das brauchte jetzt auch wirklich Platz, weil ich finde, da spürt man auch diese Leidenschaft, die du damit reinbringst. Viel Erfolg dafür. Habt ihr einen Newsletter, wo man sich dann eintragen kann, wo ihr auch informiert? Ja.
Kann sich auf der Seite 4tagewoche.org kann man sich anmelden. Und da werden wir sicherlich dann auch darüber berichten, sobald es mehr zu berichten gibt.
Sehr schön. Vielen Dank und wir schließen den Podcast sofort ab. Aber der letzte Schritt der Heldenreise, den beginne ich mal mit meiner Lieblingsfrage, weil die ich auch mal groß anmoderiere als die schwerste Frage überhaupt im gesamten Podcast. Und ich stelle sie auch einfach direkt so ohne große Einleitung, obwohl das jetzt hier schon eine Einleitung ist. wenn du auf alles zurückguckst, was du so bisher gemacht hast und auch alles im Blick hast, auch die Zukunft und Co., was bedeutet Weisheit für dich?
Das ist wirklich eine schwere Frage. Also Weisheit, ich würde es als Gegensatz vielleicht bezeichnen. Ich finde, Weisheit ist nicht immer das, was man als schlau oder rational richtig bezeichnet. Und meistens ist es trotzdem, würde ich sagen, zumindest in meiner Erfahrung, immer der erste Gedanke, den man hatte, den man dann aber verwirft und dann ein paar Nächte oder Momente später wieder rausgräbt. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe.
Ah, das ist toll. Das heißt, es ist alles schon da quasi.
Ja, also so. Wir haben in der Uni immer gelernt, Entscheidungen sind paradox, weil du sie schon längst getroffen hast eigentlich und dann die nur nachher überlegst, wie baust du sie rationalisierst und da ist sicherlich viel dran. Ja.
Danke. Gibt es einen Ratschlag von einem lieben Menschen aus deinem Umfeld, den du angenommen hast, dem du gefolgt bist, an den du dich erinnerst, nach dem du lebst? Ein Motto, ein eigener vielleicht, irgendeine Form von Weisheit, die du festschreiben kannst in einen Satz.
Wir hatten mal so cheesy-mäßig irgendwie mal, wie wahrscheinlich alle im Wohnzimmer, so ein Ding, wo man so mit so Buchstaben so Sachen draufstecken kann. Und da hatten meine Frau und ich mal irgendwie draufgeschrieben, ich weiß aber nicht, wo das herkommt, ehrlicherweise so, ich glaube irgendwie auf Englisch, aber irgendwie so im Kontext von wegen so, du kannst eigentlich alles haben oder du kannst eigentlich alles machen oder so. Und das klingt, wie der sagt, auch eher so fast schon so ein bisschen narzisstisch oder so sehr nach so einer Konsumgesellschaft, aber so meine ich es nicht, sondern eher so, wenn man sich was vornimmt, dann kann man das tun, dann kann man das erreichen und wenn man irgendwie versteht, dass halt der ganze Weg eben von so Zufällen und Momenten und Experimenten irgendwie so gepflastert ist, dann ist es eigentlich eine ziemlich nice Reise.
Das würde ich
vielleicht so sagen dazu.
Im muckligen Zuhause. Aber dann sozusagen also du kommst jetzt nach Hause wahrscheinlich, das Wohnzimmer ist umgeräumt und deine Frau zeigt
auf das. Im besten Fall, genau.
Im besten zeigt Fall nur auf das. Halt schon.
Wir können alles schaffen. Ist, wahrscheinlich ist eher umgeräumt, weil irgendwie die Kinder alles umgeräumt haben. Die Wahrscheinlichkeit ist höher wahrscheinlich.
Das ist dann der Klassiker. Vielen lieben Dank für diese sehr inspirierende Stunde. Eine Stunde, 15 Minuten, Wahnsinn. Und ja, viel Erfolg auf all euren Projekten und Wegen.
Danke, ebenfalls. Bis bald.